Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Unter vier Augen, dem Ophthalmo-Podcast. Wir befinden uns, liebe ZuhörerInnen, immer noch im Geschichtsmonat, mit dem wir das Jahr 2025 einläuten. Und mit uns spricht Herr Dr. Gerste aus Washington über die Lichtkoagulation und Herrn Meyer-Schwickerath. Das ist so das Thema für die heutige Folge. Bevor ich aber auf diesen ganzen Komplex Lichtkoagulation, und das ist wirklich sehr komplex, also es ist so komplex, ich musste echt zwischendurch abbrechen, die ganzen technischen Ausführungen, die er macht. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, und so schlimm wird es auch nicht, keine Sorge, befassen wir uns vielleicht erstmal mit Herrn Meyer-Schwickerath. Was war das denn für ein Typ denn? Das war wirklich sehr, also ich fand es sehr interessant.
Ja, schönen guten Tag. Der Gerd Meyer-Schwickerath ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit in der Augenheilkunde gewesen. Der kam aus Elberfeld, hat studiert, glaube ich, hat auch in Bonn schließlich promoviert. Und er ist natürlich in eine schwierige Zeit reingeboren, 1920 geboren. Das heißt, da können sich ausrechnen, als er 20 war, wurde man zum Militär eingezogen, musste in den Krieg. Und er hat insofern Pech, Glück gehabt. Er ist verletzt worden und konnte dann als Sanitäter, also in dem Bereich in der Medizin, den er dann auch später gearbeitet hat, konnte da wirken. Und hat den Krieg überlebt und hat direkt nach dem Krieg, also schon 1945, als weite Teile Deutschlands ja noch in Trümmern lagen, angefangen, klinisch tätig zu sein und da auch den Weg beschritten, der ihn dann zu seiner Entdeckung führte, die nämlich mit einem Naturereignis zu tun hatte, das genau in dieses Schicksalsjahr 1945 fällt.
Tja, wenn ich jetzt besser in Naturgeschichte aufgepasst hätte, könnte ich das vielleicht sagen. Ja. Aber ich weiß es nicht genau.
Da helfe ich aber jetzt gern nach. Denn das war eine unglaubliche Woche, die zweite, dritte Woche im Juli 1945. Am 16. Juli nämlich ist in der Wüste von New Mexico zum ersten Mal eine Atombombe explodiert. Das war der Test. Und sechs Tage vorher hat man die Kraft der Natur gesehen oder die Faszination der Natur. Da gab es nämlich eine Sonnenfinsternis. Und Sonnenfinsternisse damals wie heute sind faszinierend, auch erschreckend. Für den Ophthalmologen sind sie erschreckend, weil es leider immer wieder Zeitgenossen gibt, die nicht nur mit bloßem Auge in die Sonne schauen, sondern das auch vielleicht noch mit dem Feldstecher oder dem Teleskop tun. Und was das Sonnenlicht verstärkt durch ein Linsensystem wie in einem Fernglas an der Makula anrichtet, das ist sehr schnell gesagt, ein Makularloch, also eine Verödung auch, die derjenige, der das gemacht hat, für den Rest seines Lebens behalten wird. Und das war der Beginn von Meyer-Schwickeraths ja über Jahre sich hinziehenden Forschungen mit der heilenden Wirkung des Sonnenlichts, das ihm ein Jahr später halt ein Patient vorgestellt wurde, der sich bei der Beobachtung dieser Sonnenfinsternis vom Juli 1945 da ein Makularloch zugezogen hat. Und es war nicht allein das Loch, was Meyer-Schwickerath faszinierte, sondern es war die Art und Weise dieses Loches, dass da eine Narbe entstanden war. Dass das Sonnenlicht da in die Netzhaut nicht nur das Loch geschossen, sondern auch eine Narbe hinterlassen hat, die so ähnlich aussah wie die Narben nach einer Chorioretinitis, wo man aber davon ausgehen kann, dass da die Netzhaut fast unwiderruflich fest mit ihrer Unterlage verbunden ist. Und das war der Beginn der Geschichte der Lichtkoagulation.
Eine wunderbare Einführung. Jetzt ist der Weg, den er danach gemacht hat, wirklich sehr lang. Also ich hatte es, glaube ich, in der Abmoderation der letzten Folge schon erwähnt. Es sind echt 25 Seiten Publikationen. Man muss sich ja nicht dadurch quälen, denn wir sprechen ja darüber und ersetzen das aber nur insofern, dass wir nicht auf alle technischen Details eingehen werden.
Da bin ich sehr dankbar für.
Okay, gut. Grundsätzlich ist es ja auch schon spannend genug, wie er da rangegangen ist und wie er versucht hat, das das irgendwie nutzbar zu machen. Denn man hat ja jetzt nicht immer eine Sonnenfinsternis. Das ist so das Grundproblem, dass man erstens nicht immer eine Sonnenfinsternis hat und zweitens, dass man die Sonnenfinsternis dann ja auch nicht unbedingt dahin lenken kann, wo man sie hinlenken will.
Das Problem war natürlich, als er den Gedanken oder als er auf den Gedanken kam, dass Sonnenlicht so eine feste Verbindung der Netzhaut mit ihrer Unterlage schafft, dass man das vielleicht therapeutisch nutzen könnte. Da war die Frage, wie kriege ich überhaupt Sonnenlicht? Denn, ist er erinnert, er arbeitet in Hamburg damals. Wenn er in Glasgow gearbeitet hätte oder in Stavanger, wäre es noch schlimmer gewesen. Denn da scheint die Sonne noch seltener. Das heißt, er brauchte Sonnentage. Und dann braucht er ein Instrumentarium, mit dem das Sonnenlicht von da oben durch seine Klinik oder die Klinik in Hamburg oder wo immer auch noch in das Auge des Patienten geschickt werden musste. Und das war ein langer, langer Weg, eine Konstruktion mit Linsensystemen, mit denen wir die Hörer hier wirklich nicht langweilen wollen. Es sei nur zusammengefasst, es entstand dann ein System, wo der Patient, und hier liegen mir unterschiedliche Berichte vor, im Operationssaal der Klinik oder gar auf dem Klinikdach oder direkt unter dem Klinikdach lag, und dass dann ein Assistent laut rief, wenn die Wolken über Hamburg sich verzogen, Sonnenlicht. Und dann konnte dieses Instrumentarium, dieses Linsensystem genutzt werden. Und jetzt ist natürlich noch ein zweites, um auf das Auge des Patienten geleitet zu werden, wo sich natürlich, wie Sie sich vorstellen können, auch noch ein Kontaktglas rein muss und andere Dinge, um dieses Sonnenlicht zu bündeln und genau auf die Stelle zu bringen, zum Beispiel bei einem Netzhautloch, denn das war ja eine der ganz wesentlichen Indikationen, um ein Loch festzuschweißen, um zu verhindern, dass sich da ein Retinae draus entwickelt. Und dann ist das Hauptproblem natürlich, die Sonne bewegt sich ja nicht. Wir bewegen uns. Wir kreisen um die Sonne mit unserem blauen Planeten. Das heißt, die Sonne bleibt nicht stehen. Es musste noch ein Instrumentarium, ein sogenannter Heliostat, in diese ganze Apparatur eingefügt werden, der die Sonne immer konstant hielt. Das heißt, die ganze Apparatur wurde der Sonnenbewegung nachgefügt. Also das war ein wahnsinnig aufwendiges Verfahren, und glücklicherweise ist es ja dann auf lange Sicht nicht beim Sonnenlicht geblieben, sondern die Technik hat geholfen.
Aber das muss man sich mal vorstellen. Also man hat die Sonne genutzt. Das heißt, nachts konnte jetzt nicht gelasert werden, und es konnte jetzt auch nicht gelasert werden, wenn mal leider eine Wolke dazwischen gezogen ist. Und
so
wir
ist
leben
es.
Ja in Deutschland, dementsprechend selten ist das nicht.
Nein. Ich darf hier mal ganz kurz aus dieser viel zu langen Arbeit, die man wirklich sich kaum antut, von Meyer-Schwickert, so wertvoll sie ist, kurz zitieren. Obwohl die Strahlungseigenschaften der Sonne für die Lichtkoagulation sehr günstig sind, so zeigte sich bald, dass einige erhebliche Nachteile in Kauf genommen werden mussten. Infolge der Erddrehung ändert sich der Einfallswinkel der Strahlung beständig, sodass die Sonne aus dem Strahlengang des Gerätes herauswandert. Also das hat er mit dem Heliostaten überkommen, aber ich denke, da war ihm schon klar, das kann nicht ewig so weitergehen. Man braucht was anderes.
Und es hat ja auch ewig gedauert. Also eine halbe Stunde für irgendwie eine kleine, also es ist ja nicht direkt eine Narbe. Er hat dann irgendwie gemeint, man sieht das dann. Und das war ja dann auch gar nicht so einfach, die Patienten in die entsprechende Position zu bringen. Es gibt da auch ein wirklich lustiges Bild. Also man kann jetzt, es ist ein Podcast, das ist an dieser Stelle schlecht, weil man kann es nicht genau zeigen, aber man kann es ja mit den Worten beschreiben. Vielleicht wissen Sie, welches ich meine. Ich meine diese Apparatur, in die, denn das eine ist, die Sonne einzuspannen. Das andere ist, den Patienten auf der anderen Seite einzuspannen, auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
Also da gibt es dieses wunderschöne Bild, auf das Sie anspielen, wo der Patient in einer, wie soll ich es nennen, wie in einer Trage. Sie kennen das ja vielleicht, wenn im Hochgebirge der Hubschrauber kommt und die Menschen da gerettet werden oder von Seenot, wo man in so eine Liege wird und festgeschnallt wird. Das gab es da auch nur mit dem Unterschied, dass der Patient dann Körper nach unten in dieser Trage hing und der Augenarzt von unten quasi dann sein Auge bestrahlte. Also das eine Bild, was ich dazu kenne, es kann nur gestellt sein. Man kann sich das ganz schwer vorstellen, wie das in der Praxis dann möglich gewesen ist. Aber man hat versucht, mit solchen Tricks da nachzuhelfen. Hatte keine Zukunft, das war ganz
und
klar.
Und eine halbe Stunde in eine Richtung gucken, fällt mir gerade noch ein.
Fürchterlich.
Das ist ja
fürchterlich,
voll übel. Genau, also man musste Glück haben, dass die Netzhautablösung oder so dann halt zum richtigen Zeitpunkt passiert ist. Aber wo wir von der Netzhautablösung sprechen, und es war ja ein Problem, das ihn umgetrieben hat, was hat man denn bis dahin schon zur Verfügung gehabt? Wir sind ja dann im Jahre 1954 ist dieses Paper erschienen. Was hatte man denn da schon so in petto gegen eine Netzhautablösung? Hat man die Arme in die Luft gerissen und hat gesagt, na gut, das war's, oder?
Nein, jetzt freue ich mich, dass ich als Düsseldorfer Gelegenheit habe, hier Lokalpatriotismus zu betreiben. Denn vor genau 75 Jahren war nicht nur die von uns ja bereits hier im Podcast besprochene Pioniertat von Harold Ridley, es war auch die Pioniertat von Ernst Custodes in Düsseldorf, der Erfinder der Custodes-Blombe. Sagen wir es mal ein bisschen einfacher, die Buckelchirurgie, die eindellende Chirurgie, indem man dem Auge, der Netzhaut des Auges einen Anreiz gibt, sich anzulegen an den Buckel. Heute ist Buckelchirurgie ja meist Cerclage. Custodes hat diese Kunststoffblombe empfunden. Natürlich muss die subretinale Flüssigkeit abgelassen werden, sodass der Netzhaut Gelegenheit geben wird, sich wieder anzulegen. Das hat schon genau in der Schweiz vorher postuliert und auch eingeführt. Und die Lichtkoagulation, mit der Meyer-Schwegrath angefangen hat, ist natürlich nicht geeignet, die Netzhaut wieder zum Anlegen zu bringen. Sie ist geeignet dafür, zu verhindern, dass sie weiter ablöst oder idealerweise bei einem Netzhautloch, dass sich da gar keine Amotio bildet. Das heißt, die Amotio selber, wenn sie erst einmal eingetreten ist, die bedarf einer doch invasiveren Operation. Und heute haben wir die beiden Optionen Buckelchirurgie, wie zum Beispiel die Custodes-Plombe, was insgesamt rückläufig ist, weil viele junge Chirurginnen und Chirurgen das nicht mehr lernen. Und das andere ist halt die Vitrektomie zur Behandlung der Netzhautablösung. Also Netzhautablösung ist jetzt nicht das Ding, was Meyer-Schwickerath allein umgetrieben hat. Ihn trieben die Dinge um, die sich sonst nach einer Netzhaut abspielen, zum Beispiel auch Traktionen zum Netzhautlöcher, ja, und halt auch Veränderungen im Rahmen von Erkrankungen, wie vor allen Dingen Diabetes mellitus, die diabetische Retinopathie. Das war ja bis zur Einführung der Licht- und dann der Laserkoagulation ophthalmologischerseits kaum zu behandeln.
Okay, also dementsprechend hatte man quasi erstmal was in der Hand, womit man was tun konnte, wenn man besonders bei Diabetes halt sonst gar nichts machen konnte. Und bevor man quasi an die viel größere und auch noch langwierigere Buckelchirurgie gehen musste. Aber der hat ja auch noch einiges andere versucht. Und ich habe mich richtig erschrocken, aber der hat auch Makulalöcher gelasert. Wie toll. Denn von den Makulalöchern geht ja ein riesiges Amotio-Risiko aus, wie wir hier im weiteren Verlauf des Textes lernen. Und das hat mich als Assistenzärztin, ich lerne ja noch, ich weiß ja offiziell noch nicht wirklich was, dementsprechend hat mich das überrascht, ob ich da vielleicht was falsch gelernt habe.
Also vor allem, wenn Sie sehen, wie grob das ist, wie grob diese Narben von der Lichtkoagulation, die sind ja teilweise vielfach größer als die Makula. Das ist schon sehr, sehr überraschend.
Aber warum hat man das gemacht?
Ja, weil man nichts anderes hatte. Es war ja noch ein Status, wo an der Netzhaut und an der Makula selber de facto nicht operiert werden konnte. Ne? Das ist ja die heutige Makulachirurgie mit Vitrektomie, die hat mit feineren, mit Lasern, die eine viel kleinere Spotgröße haben als Meyer-Schwickraths Lichtkoagulator. Das hat sich ja später entwickelt. Also Makulachirurgie war damals nicht in den Kinderschuhen, die waren auch gar nicht konzipiert sozusagen.
Darüber sprechen wir übrigens nächste Woche. Also
da freue ich mich auch schon drauf.
Genau, gerne wieder einschalten. Wo aber natürlich das wir machen so richtig viel kaputt und hauen drauf sehr praktisch war bei einem Aderhauttumor, den der behandelt hat. Und das ist wohl sehr gut gelaufen. Also das hat der hier noch beschrieben. Und der hat auch noch so ein bisschen was von den anderen echt verrückt klingenden Methoden der Zeit erzählt. Vielleicht können Sie uns da noch was zu sagen.
Interessant sind bei diesem sehr langen Paper natürlich auch die epidemiologischen Aspekte, dass er zum Beispiel sagte, naja, wenn ein Loch da ist, ist meistens auch noch ein zweites Loch. Ne? Ich habe bei systematischer Nachoperation von 200 operierten Ablatio-Patienten, die also eine Ammotio-Chirurgie bekommen, ja. In 4 Fällen Löcher am zweiten Auge gefunden. Das heißt, er hat da bei dieser Forschung gesehen, A, gibt es in dem Auge, was operiert wird, oft mehr als ein Auge, ein Loch. Mhm. Und B, wenn man sich das andere anguckt, findet man da auch öfter noch was. Ne? Also er hat...
Wollte man früher wahrscheinlich erst gar nicht wissen, ne?
Nein, die Retinologie in ihrer Gänze quasi abgedeckt, hat... auch damals war die Fotografie war ja kaum möglich. Also die Dokumentation damals geschah überwiegend durch Zeichnungen. Das war also auch das große Zeitalter der medizinischen Zeichner, was ja auch inzwischen weitgehend zu Ende gegangen ist. Genau, und dann ja. Tumor, und das ist sicherlich wichtig zu erwähnen, dass er diesen Lichtstrahl, diesen dicken Spot halt auch auf Aderhaut, Sarkome und auf Tumoren geschickt hat. Es ist bei... Wenn Sie ältere Publikationen mit malignen Erkrankungen sich anschauen, sehen Sie da immer einen Optimismus, der aus späterer Sicht nicht unbedingt mehr berechtigt ist. Und dann ist natürlich auch das nächste gerade, dass wir, schreibt hier von Beobachtungszeiten von 1 Jahr und 6 Monaten, keine Änderung des Augenbefundes. Naja, viele Tumorerkrankungen bedürfen halt einer Nachbeobachtungszeit von mehreren Jahren. Das heißt, da ist ein Optimismus, der dann leider im Leben der Patienten sich nicht bestätigt hat. Er sei aber noch auf eins erwähnt, er hat geschrieben in einem Fazit, die Lichtkoagulation lässt sich leicht und schnell durchführen. Sie erlaubt eine genaue Lokalisation. Da kann man aber mal wieder sehen, das ist das Beispiel dafür, dass ein wirklich guter Chirurg, eine wirklich gute Chirurgin auch mit aus unserer heutigen Sicht rudimentären, ja teilweise primitiven Materialien Erfolge zeitigen kann. Es liegt nicht immer nur am Instrumentarium, es liegt halt oft genauso gut, in genauso großem Umfang an der Person, die mit diesem Instrumentarium umgeht. Und das war mit der Lichtchirurgie sicher der Fall. Das war einer, der es brillant konnte. Heutige Netzhaut-Spezialisten können froh sein, dass sie aus der Lichtchirurgie oder parallel zur Lichtchirurgie der Laser entwickelt hat, der dann wirklich wesentlich einfacher zu handhaben und dessen Spots wesentlich genauer zu lokalisieren sind.
Ah, ich glaube, darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, dass es quasi die Lichtkoagulation ist, die wir quasi die ganze Zeit besprechen. Und dann später die Photokoagulation kam und dass das nochmal, schön, dass Sie das nochmal unterbringen. Das ist perfekt.
Ja. Und man muss sagen, ja. das Sonnenlicht war seine Anfangsphase. Als er den Artikel, den wir jetzt rezitieren hier, geschrieben hat, war es Licht aus der Xenon-Bogenlampe, also ein sehr helles Licht, wie es in besonderen Räumlichkeiten damals war. Da war er dann zumindest vom Wetter unabhängig. Grob schlechtig aus heutiger Sicht war der Lichtstrahl trotzdem.
Ja, vielen Dank, dass Sie nochmal auf so ein paar Aspekte eingegangen sind. Ich wollte nur auch als Überleitung dann für die nächste Folge schon mal ein bisschen erzählen, dass es noch ganz verrückte andere Methoden zu der Zeit gab. Und zwar hat man versucht, das etwas genauer zu machen und auch etwas, vielleicht auch etwas schneller. Und zwar eine Diathermie mittels Stab hat man versucht, also einen Stab, den man echt durch den Glaskörper vorgeschoben hat, bis zu der Stelle. Und man hat auch ein Anritzen der Aderhaut zum Erzeugen einer Aderhautblutung hinter dem Netzhautloch durchgeführt und auch da tolle Ergebnisse berichtet. Also die Augenheilkunde ist wirklich abgefahren. Das muss man ja schon echt lassen. Und in diesem Sinne machen wir nächste Woche weiter, wenn wir über die Entwicklung der Pars plana Vitrektomie sprechen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren, Herr Dr. Gerste. Ich freue mich auf die nächste Aufnahme und wünsche Ihnen und den ZuhörerInnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Unter 4 Augen. Eine Produktion der CARECOM GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Mirshahi und Tobias Kesting.